ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Wie lässt sich körperliches und psychisches Wohlbefinden erreichen? Darum geht es heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Esther Bouchard. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Psychiaterin in der Schweiz und Sie sagen, Wohlbefinden, Gesundheit, das hat erstmal ganz viel mit uns selbst zu tun. Was haben Sie denn heute schon für Ihr eigenes Wohlbefinden getan?
Ich habe mir Zeit genommen. Ich habe mir Zeit genommen, um immer wieder ein Check-in zu machen, wie geht's mir denn, wie komme ich jetzt mit dieser neuen Situation klar in diesem riesigen SWR-Gebäude. Und das tut immer gut, immer wieder einen kleinen Kontakt mit mir selbst aufnehmen.
Also sich nicht hetzen zu lassen.
Zum Beispiel, aber auch immer wieder schauen, was geht in mir vor, was denke ich gerade, was macht mein Körper gerade. Und das dann mit einer etwas humorvoll heiteren Note. Ach, meine Liebe, jetzt bist du wieder gestresst. So.
Das klingt aber schon nach größerer Bewusstseinsmachung, also dass Sie wirklich sagen, okay, ich nehme Zeit, diesen Innenblick auch wirklich zu machen. Im Alltag geht so etwas ja meistens unter. Die meisten Menschen haben Termine, müssen von einem zum nächsten. Also wie lässt sich sowas, so ein innerer Blick, trainieren?
Also das ist bei mir genau gleich. Oder ich, wenn ich einen harten Arbeitstag habe, dann renne ich 10 Stunden durch und am Schluss sage ich, du bist ein Huhn, das hättest du nicht so machen müssen. Was mir hilft, ist, wenn ich mir zum Beispiel auf meinem Handy 3-mal im Tag einen Weckruf stelle für ein Check-in. Wie geht's mir körperlich, wie geht's mir gedanklich, was machen meine Gefühle? Einfach damit ich schnell schaue, wie sieht's mit meiner Spannung aus? Gibt es irgendetwas, was ich jetzt tun könnte, um die Spannung zu senken, um mir etwas Gutes zu tun? Das sind kleine Momente.
Also das heißt, mit diesen Momenten schaffen Sie eine Aufmerksamkeit und können dann das, was nicht gut ist, auch gleich beheben.
Genau.
Wobei es ja manchmal Dinge gibt, die kann man nicht beheben.
Ganz richtig.
Also wenn sich jemand ein Bein gebrochen hat, dann kann man nicht sagen, ja, das hat dann mit der inneren Einstellung zu tun. Also wo setzt genau das dann an?
Also beim Beinbruch, das ist ein gutes Beispiel, das stimmt. Wenn es gebrochen ist, ist es gebrochen. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Lehne ich mich innerlich dagegen auf? Rege ich mich auf? Könnte ich vor Wut ins eigene Knie beißen? Oder nehme ich es, wie es ist? Sehe vielleicht sogar das Positive daran, dass ich eine Pause habe. Das macht schon ganz viel aus. Der gleiche Beinbruch kann vom einen Menschen so und vom anderen Menschen so erlebt werden. Da haben wir viel, was wir machen können.
Wobei es ja in der modernen Medizin dann auch einen unterschiedlichen Umgang damit gibt. Also beispielsweise wäre es vielleicht ganz gut, das Bein einzugipsen und dann heilt es ganz in Ruhe, aber man operiert dann halt. Und als Patient bin ich dann so einem System ausgeliefert. Wie gehe ich damit um?
Ja, das ist so. Ich denke, wir müssen auch hinschauen, was die Grundlagen sind, nach denen wir in der Medizin handeln. Oder ich bin ja jetzt hier auch in der Position der Ärztin und manchmal habe ich das Gefühl, auch wir als Mediziner gehen in eine zu extreme Richtung, in eine zu technische, zu empirische Richtung, die das normale Menschsein zu wenig im Blick hat. Das ist dann unsere Aufgabe. Als Patient kann ich natürlich sagen, ich will das oder ich will das. Aber wenn man sich für das Kleinere entscheidet, für die weniger invasive Methode, kommt manchmal Gegenwehr. Das ist so.
Dürfen Sie das denn überhaupt? Weil am Ende geht es ja auch darum, den Profit zu machen.
Ich sage gerne, ich bin eine Grundversorgerin. Und bei mir ist das mit dem Profit nicht so wichtig. Ich kann es nicht für alle sagen. Es ist aber schon so, dass die medizinischen Institutionen mehr und mehr unter Druck setzen, überhaupt schwarze Zahlen zu schreiben. Es geht also nicht darum, ob man einen Mercedes draußen stehen hat, sondern ob man die Löhne bezahlen kann. Und das finde ich sehr problematisch. Wenn die Medizin rentieren muss, dann verliert sie Ethik. Wenn sie ethisch sein muss oder sollte, dann kann sie nicht mehr so gut rentieren. Und dieses Dilemma, das können nicht wir auflösen.
Es lässt sich ja immer leicht reden und die Verantwortung abgeben, wenn Sie sagen, ja, Patienten müssen in Zukunft selbstverantwortlicher werden. Das entlastet dann die Leistungsbringer in der Medizin. Sie sind gleichzeitig auch Patientin und berichten darüber sehr offen in Ihrem Buch Jenseits der Sprechstunde. Was haben Sie als Patientin erlebt?
Ich habe ja vor ungefähr 4 Jahren einen Brustkrebs diagnostiziert bekommen und da fand ich mich unvermittelt in der Rolle der Patientin wieder. Um das klar zu sagen, ich habe sämtliche Angebote der Schulmedizin genutzt. Das heißt Operation, Chemotherapie, Radiotherapie. Es ging mir gar nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Aber ich habe gemerkt, dass die Anwendung meiner mentalen Mittel hat mir so viel genützt. Es hat mir geholfen, um die Situation anzunehmen, um damit klarzukommen, um nicht in eine Depression oder Angst zu verfallen.
Wobei, wenn so eine Diagnose kommt, in so einem Moment, das ist erstmal ein Schock. Können Sie sich noch mal in die Situation hineinversetzen? Wie war das?
Das war wahnsinnig. Es ging bei mir, weil es über die Feiertage war, 10 Tage, da wusste ich nicht, ob ich überhaupt eine Chance hatte, dass etwas gemacht werden konnte. Und diese 10 Tage, das hat mich durchgeschüttelt. So eine Angst habe ich noch nie erlebt. Und gleichzeitig waren es 10 extrem wertvolle Tage für mich.
Warum?
Weil das hat mir dann die Fragen gestellt, die relevant sind. Alles, was nicht so wichtig ist, ist weggefallen und dann, was mache ich hier? Bin ich auf dem richtigen Weg? Was ist wirklich wichtig? Und diese Fragen waren enorm hilfreich. Und ich habe gemerkt, dass mein inneres Instrumentarium sich schon aufgestellt hat, dass ich am Anfang dieser 10 Tage viel schlechter, in einem schlechteren Zustand war als am Ende.
Wobei es natürlich auch verständlich ist, wenn Menschen sagen, oh Gott, ich sehe keinen Ausweg, was mache ich nur, mein Leben ist am Ende. Das sind ja erstmal nachvollziehbare Reaktionen.
Absolut.
Also wie können sich Patientinnen dann aufstellen, um da wieder rauszukommen und die mentale Stärke, die Sie gerade angesprochen haben, zu bekommen?
Also was mir geholfen hat, ist wirklich erstmals, dass ich Hilfe angenommen habe. Ich bin sonst immer Typ self-made woman, alles selbst. Und da habe ich gemerkt, das schaffe ich alleine nicht. Ich brauche die Menschen um mich herum. Ich brauche auch Ärzte, die mir helfen. Und dann habe ich mich sehr intensiv auch mit meinen Gedanken, mit meiner Blickrichtung auseinandergesetzt. Ich habe gemerkt, dass nach jedem Arztbesuch ging es mir insofern schlechter, weil ich auch immer über Risiken und Nebenwirkungen und Schwierigkeiten informiert wurde, bis ich so weit war und sagte, ich will nur noch die guten Geschichten hören. Ich will Geschichten hören von Leuten, bei denen es gut gegangen ist und ich will mich auf die ausrichten und mich daran orientieren. Das war ein Wendepunkt.
Ist das nicht unehrlich? Weil die schlechten Geschichten gibt es natürlich auch.
Das ist so, aber es gibt auch die guten. Es gibt ja keine objektive Wahrheit, sondern es gibt nur Perspektiven. Ich kann mich entscheiden, die negativen Seiten anzuschauen oder die positiven. Und beide sind wahr.
Wird deshalb in Krankenhäusern so häufig gelogen, dass man dann den Patientinnen und Patienten nicht wirklich eine Diagnose mitteilt, sondern nur den Angehörigen, wie es dann wirklich um jemanden steht?
Das erlebe ich heute nicht mehr so. Das war vielleicht vor 20 Jahren so. In meinem Umkreis ist es eher so, dass man vielleicht zu ehrlich ist mit dem Patienten aus juristischen Gründen. Wir haben heute das Prinzip des Informed Consent. Der Patient muss genau wissen, was hat er, was kommt auf ihn zu, damit wir auch juristisch nicht belangt werden können. Und das hat einen Wert, aber es hat auch Nebenwirkungen.
Ist es Ihnen schon mal schwer gefallen, zu Patientinnen und Patienten ganz besonders ehrlich zu sein?
Das Ehrlichsein, nein, das ist wichtig. Aber das Risiken aufzählen müssen aus juristischen Gründen, das schon. Denn dort geht es nicht darum, was hilft dem Patienten oder nicht nur, sondern auch, was entlastet mich juristisch. Und wir rutschen manchmal in einen Nocebo-Effekt hinein. Wenn wir dem Patienten alles aufzählen, was schiefgehen könnte, dann löst das Angst aus, Misstrauen, Vorsicht, Pessimismus. Und das sind alles Faktoren, die das Ergebnis verschlechtern könnten.
Also haben Sie ganz bewusst gesagt, ab jetzt nur noch die guten Geschichten und die anderen lese ich mir nicht durch.
Genau, ich habe mir wirklich nur noch die guten Geschichten erzählen lassen und das hat mich gestärkt und das war hilfreich.
Hörerfragen kommen rein. Mitch hat uns geschrieben per Mail ins Studio über swr1.de und sagt, ich habe den Eindruck, dass viele Menschen leider zu viel in sich hineinhören und dadurch aus kleineren Beschwerden größere entstehen. Was sagen Sie dazu?
Das stimmt absolut. Es gibt beide Extreme. Es gibt Menschen, die sind nur im Außen und haben wirklich null Zugang zu sich selbst. Denen muss man den Zugang beibringen. Und dann gibt es Menschen, die sind enorm auf sich selbst fokussiert, fast im Sinne einer Nabelschau, einer ängstlichen Überwachung. Was macht mein Körper jetzt wieder? Was machen meine Gedanken wieder? Und das ist dann auch nicht gesund. Es braucht diese Balance zwischen beidem.
Das sind ja wahrscheinlich diejenigen, die dann bei Ihnen landen. Wie vermitteln Sie denn, dass das zu viel in sich hineinhören gar nicht so gut ist? Das wollen die doch wahrscheinlich gar nicht hören, oder?
Es gibt da so ein paar Übungen, zum Beispiel mit der Aufmerksamkeitslenkung. Menschen, die sehr suggestiv sind auf diese Aufmerksamkeitslenkung, da reicht es manchmal schon, wenn man sagt, jetzt konzentrieren Sie sich mal eine Weile auf Ihre rechte Hand und dann kommen die Symptome. einfach weil sie merken, oh, ich schaue hin und dann passiert etwas, ich spüre etwas, was ist das jetzt? Und so kann man das demonstrieren, wie leicht sich das herbeiführen lässt und dann darüber zu diskutieren beginnen, ja, was macht man stattdessen? Seine Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Eben, es braucht diese Balance. Bei diesen Menschen geht es darum, die Aufmerksamkeit auf andere Menschen, auf andere Themen zu lenken und ein bisschen die Angst wegzunehmen, sich etwas zuzutrauen. Selbstwirksamkeit heißt ja auch, mit schwierigen Situationen aus eigener Kraft zurande kommen. Das heißt, weg von der Angst hin zu dem, was kann ich tun?
Was sind denn die Ursachen dafür, dass sich die Menschen zu sehr womöglich mit sich selbst beschäftigen?
Ich denke, das ist sehr wohlmeinend. Oder im Sinn von, oh, es heißt überall, man soll sich mit sich beschäftigen, das machen wir jetzt, Selbstoptimierung ist so ein Stichwort. Und das kann auch ins andere Extrem kippen. Es geht immer wieder beim Menschsein um diesen goldenen Mittelweg.
Wie lässt sich das feststellen, dass jemand ins Extrem, in das eine oder andere gekippt ist?
Manchmal, wenn man Glück hat, merkt man es selber und sonst merken es die Leute rundum. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf andere hören, dass wir nicht nur miteinander gegenseitig Selbstdarstellung machen und das Image durchboxen wollen, sondern dass wir auch ein bisschen darauf hören, was nimmt der andere an mir wahr, dass wir das wahr, dass wir das zulassen können. Weil psychische Gesundheit, das ist nichts Unverrückbares, das ist wie ein Seiltanz, ein flexibles Gleichgewicht. Und wir rücken immer wieder in irgendeine Richtung ab, können dann aber Gegensteuer geben.
Das bedeutet, dass erstmal eine grundsätzliche Bereitschaft von jedem da sein muss. Diese Bereitschaft zu kreieren, das kann ja auch schon eine Aufgabe sein. Wie lässt sich die kreieren?
Also ich denke, man muss mal begreifen, was bringt mir das überhaupt? Warum sollte ich den Aufwand erbringen, eben in Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung zu investieren? Und das ist weniger bequem, es artet in Arbeit aus, das muss ich sagen, aber es macht unabhängig. Wenn ich eine externalisierende Erwartungshaltung habe und denke, alle anderen sind zuständig, ich kann alles delegieren, ist das bequem, aber ich bin davon abhängig, dass dann wirklich die Hilfe kommt. Und wenn sie nicht kommt, bin ich aufgeschmissen. Wenn ich selbstwirksam handle, habe ich mein Instrumentarium im Rucksack dabei.
Wobei Sie das sicherlich häufig erleben, dass die Menschen mit dieser Opferhaltung, das ist ja das klassische Opfersyndrom, ganz was genau. Sie da ansprechen, zu Ihnen kommen.
Ja.
Wie lange dauert sowas, so ein Prozess anzustoßen und dass jemand dann auch in die Selbstwirksamkeit kommt?
Wenn jemand in einer voll etablierten, festbetonierten Opferhaltung kommt, dann meistens schaffen wir es nicht. Also deshalb ist das etwas, wovor ich sehr deutlich warne, diese Opferhaltung, auch der Groll, dieses immer die Wut aufrechterhalten. Das ist wichtig, dass wir das nicht einreißen lassen. Denn wenn es mal etabliert ist, das stabilisiert sich in alle Richtungen. Ob es jetzt funktioniert oder ob es auf Gegenwehr stößt, immer wird diese Opferhaltung bestätigt. Es gibt Menschen, die kommen bis an ihr Lebensende dort nicht mehr raus.
Boah, das ist ja traurig.
Ja, es ist furchtbar. Das ist etwas vom, man könnte sagen, eine der schlimmsten psychiatrischen Störungen, obwohl es keine ist.
Noch mehr Hörerpost kommt rein aus Thalheim von Anne. Sie schreibt, mir hilft dieses Bild in den Fahrersitz kommen, neben der Selbstwirksamkeit. Also nicht im Fond des Autos oder auf dem Beifahrersitz sitzen, sondern Steuermann meines Lebens, meiner Gedanken sein, also im Fahrersitz. Würden Sie wahrscheinlich 100% unterstützen, oder?
Ganz ein tolles Bild. Gefällt mir wahnsinnig gut, ja.
Hilft wahrscheinlich auch, mit solchen Bildern zu arbeiten, könnte ich
immer
mir vorstellen.
Ich denke, für mich ist das in der Psychiatrie ganz wichtig. Bilder, Geschichten, das hat sehr viel mehr Impact als eine Studie oder irgendein Fachbeitrag. Ja.
Jetzt gibt es natürlich auch das Thema Leben heißt lebensgefährlich und sich dann Ängsten zu stellen. Genau. Also einer Spinnenphobie ganz genauso wie der Angst vorm Tod. Haben Sie da Beispiele aus der Praxis?
Ich habe einen Patienten gehabt, der hatte eine gewaltige Angst, krank zu werden. Es war ein gesunder Patient, ungefähr, ich weiß nicht, 30 oder 40. Aber er hatte 10 Jahre seines Lebens quasi verloren durch diese enorme Angst, er könnte krank werden, obwohl es dann nicht passiert war. Und als er zu mir in die Therapie kam, hoffte er, dass ich ihm versichern würde, sie werden nie krank.
Kann man nicht versichern, ne?
Im Gegenteil, ich habe gesagt, schauen Sie, sogar wenn Sie jetzt zum Arzt gehen und einen totalen Check-up machen, kann es sein, dass Sie in 3 Monaten einen Krebs entdeckt kriegen. Das Leben ist lebensqualitätsgefährlich. Wie gehen wir damit um? Und der hat das so toll gemacht. Ich war so stolz
auf ihn. Was hat er gemacht?
Er hat zuerst begonnen, sich mit Büchern zu konfrontieren, die ihm eine Höllenangst gemacht haben. Bücher über Krebs. Mhm. Er ist am Anfang 1000 Tote gestorben. Und dann aber mit jedem Buch ist es ein bisschen besser gegangen. Dann ist er ins Spital gegangen. Das war vorher unmöglich. Zuerst in die Cafeteria, dann mal auf die onkologische Abteilung. Am Schluss hat er sich eine Ambulanz zeigen lassen und durchs Spital führen. Und am Schluss ist er sogar mit einer Bestatterin mitgegangen und hat sich den Umgang mit dem Tod zeigen lassen. Das war brillant.
Das ist aber schon eine Hardcore-Konfrontation, oder?
Absolut, aber er hat so profitiert. Und am Schluss hat er den tollen Satz geprägt, wissen Sie was, Frau Poschar, wenn ich Krebs kriege, was soll der Scheiß? Ich stelle mich dem. Dann wusste ich, jetzt kann ich mir einen Kaffee bestellen, die Arbeit ist getan.
So einfach ist es vermutlich nicht immer.
Nein.
Ne?
Nein, aber genau diese Konfrontation mit der Angst, das ist in vielerlei Hinsicht wegleitend. Dieses Beispiel mit dem Fahrersitz ist toll, denn wenn ich die Angst auf den Fahrersitz lasse und selbst irgendwo hinten rechts sitze, dann ist es nicht gut. Das ist genau diese Nabelschau, dieses ängstliche, aufmerksamkeitsgelenkte Fokussiertsein auf den Körper, das nicht gut ist. Wir gehen auf den Fahrersitz. Die Angst kommt mit. Wann immer wir die Komfortzone verlassen, ist die mit dabei, aber eben gerne hinten rechts.
Klingt jetzt so einfach in der Theorie, ist in der Praxis wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Nein.
Was sind dafür die ersten Schritte?
Ich denke, der allererste Schritt ist, dass ich überhaupt bereit bin, mich meiner Angst zu stellen. Denn der erste Impuls, wenn ich Angst habe, ist, ich will weg. Ich will davonlaufen, ich will vermeiden. Und das ist genau das, was die Angst anheizt, was ihr mehr Raum und mehr Macht gibt. Wenn ich mich aber umdrehe und den Stier bei den Hörnern packe und der Angst ins Auge schaue, dann sieht es anders aus. Dann kann ein Heilungsprozess beginnen.
Haben Sie ein Beispiel aus Ihrer eigenen Biografie, wo Sie es gemacht haben? Sie hatten eben das Beispiel Brustkrebs.
Eben mit diesem Brustkrebs dachte ich zuerst, ich kann unmöglich in diese Untersuchung gehen, die darüber entscheiden wird, ob meine Behandlung überhaupt Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Es war eine große Untersuchung, komplex. Ich dachte, ich kann da nicht hinliegen. Und am Schluss habe ich mit Meditation und Beruhigung, ich war vollkommen entspannt und ich konnte mich dem stellen. Und das war ein gutes Gefühl. Da wusste ich noch gar nicht, wie das Ergebnis war.
Esther Porschar ist bei uns, Psychiaterin aus der Schweiz. Und es kommen viele Fragen rein. Der SWR1 Hörerinnen und Hörer nehmen uns gerade was Nächstes noch vor. Von Dani, sie schreibt, ja, es klingt alles toll, ich weiß auch das schon. Klar möchte man der Fahrer im eigenen Leben sein und nicht nur der Beifahrer. Doch gerade jetzt nach meiner Trennung kommen viele Dämonen zurück, von denen ich glaubte, sie hinter mir gelassen zu haben. Obwohl ich weiß, dass es nicht stimmt, fühle ich mich unbedeutend, klein, wertlos und mein Leben erscheint mir nicht mehr lebenswert. Und ich fühle mich einsam, obwohl ich es nicht bin. Am liebsten würde ich gar nichts mehr fühlen, schon gar keinen Schmerz. Wie komme ich da wieder raus?
Und ich denke, das ist genauso eine Situation, wo man vielleicht eben nicht alleine rauskommt, wo man Hilfe braucht. Und wo es mir auch wichtig ist als Psychiaterin, dass wir als Gesundheitssystem diese Hilfe bereitstellen können. Aber das ist ja heute häufig das Problem.
Ja, es gibt da nicht genügend Therapeutinnen und Therapeuten. Was würden Sie Dani in der aktuellen Situation empfehlen? Manchmal kann ja auch ein Umfeld unterstützend sein.
Genau. Ich denke, dass man sich dafür hält, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen. Und gleichzeitig auch, dass das Umfeld sich zutraut zu helfen. Ich beobachte das ganz vielen Orten, dass Freunde finden, ja, aber ich bin ja gar keine Fachperson, ich kann gar nicht helfen, geh lieber zum Experten. Wir trauen uns das nicht mehr zu. Dabei sind die Menschen so wichtig füreinander in so einer Situation.
Dann schreibt uns aus Frickingen Sandra, das passt an dieser Stelle vielleicht gerade ganz gut, mit Depressionen, Burnout des Partners leben. Und sie sagt, mein Mann leidet seit mehr als 10 Jahren unter Depressionen. Er war schon zweimal deshalb in der Klinik. Seit 3 Jahren ist er regelmäßig bei seiner Psychologin. Für mich als Partnerin, für die Familie, 2 Töchter, erwachsen, ist es heute noch sehr schwer, das alles auszuhalten. Wir ziehen uns sehr oft zurück und machen nichts zusammen. Wir haben uns sehr entfremdet. Also das ist wirklich eine harte Probe für eine Beziehung.
Genau. Und eine Depression betrifft ja eben nicht nur den Patienten, sondern ganze Systeme. Und es ist wichtig, dass auch die Angehörigen nicht einfach nur sich als Pfleger und Hilfskräfte verstehen, sondern merken, es ist auch für mich eine ganz schwierige Situation. Ich muss gut zu mir schauen, ich muss Sorge zu mir tragen.
Jetzt gibt es aufgrund von psychischen Erkrankungen immer mehr Fehltage. In den vergangenen 10 Jahren sind die um fast 50% gestiegen. Wie beurteilen Sie das als Psychiaterin? Gibt es mehr Depressive oder ist das Bewusstsein gestiegen?
Das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Und ich denke, einerseits kann man es als einen sehr positiven Effekt anschauen, dass die Sensibilisierung für psychische Störungen, dass die gestiegen ist. Dass auch die, wie nennt man das, wenn man quasi sich schämt für eine Stigmatisierung. Entschuldigung, jetzt hat es gerade gehängt.
Ich konnte nur leider nicht helfen, ich wusste nicht, worauf es hinaus war.
Genau, die Stigmatisierung hat ein bisschen abgenommen und man hält sich eher dafür, hinzustehen und zu sagen, mir geht's wirklich schlecht und das ist gut.
Dieses Tabu, was es lange war.
Genau, das ist ja immer noch. Es ist nicht so, dass dieser Prozess jetzt schon vorbei wäre. Auf der anderen Seite kommt es mir manchmal so vor, als ob das dann auch überschwappen könnte, dass dann ganz normale, belastende Lebensumstände oder normale, intensive Gefühle vorschnell als psychiatrische Krankheit verstanden werden und dann auch fachärztliche oder fachpsychologische Hilfe in Anspruch genommen wird. Und das wiederum füllt dann die Plätze.
Wo lässt sich die Grenze ziehen? 3 Tage schlechte Laune ist keine Depression.
Also die Diagnosegrenzen sind eigentlich recht klar. Jetzt gerade bei der Depression haben wir ein Zeitkriterium von 2 Wochen. Aber es ist schon eine Realität, dass das Stellen von psychiatrischen Grenzen, Diagnosen, das ist nicht scharf begrenzt. Das ist ein Kontinuum, das irgendwann vom Gesunden ins Kranke übergeht. Man kann es nicht so scharf sagen, aber wir müssen uns das auch bewusst sein, dass das ein Kontinuum ist, das nicht nur von den Symptomen abhängt, sondern auch von den Ressourcen. Und dieses Gesamtbild, das ist ziemlich komplex.
Eine erfreuliche Entwicklung: seit den 1980er Jahren hat sich die Zahl der jährlichen Suizide ungefähr halbiert. Worauf führen Sie das zurück?
Ich hoffe, das hat auch mit den Suizidprophylaxe-Programmen zu tun, die ja überall sehr gut betrieben werden und sehr professionell.
Was löst denn eigentlich psychische Störungen aus? Wie lässt sich das...
Da gibt es ein Wort, das ich am meisten liebe, multifaktoriell.
Es kann so vieles sein als das, ne?
Es ist genau so, es gibt ganz viele Aspekte. Wir haben den genetischen Aspekt, den körperlichen Neurotransmitter-Gleichgewichte. Wir haben das Umfeld, wo bin ich groß geworden, mit welchen Modellen war ich konfrontiert. Wir haben aktuelle Auslöser, Belastungen, Schwierigkeiten im weiteren oder näheren Umfeld. Aber wir haben eben auch die Ressourcen, die Fähigkeiten. Und dieses Gleichgewicht von all diesen Faktoren, das funktioniert wie ein Mobile. Und das macht die Psychiatrie kompliziert und sehr, sehr spannend.
Ja, und wenn wahrscheinlich nur eins ins Wanken gerät, rutschen dann andere nach. Also da muss man dann immer gucken, irgendwie ins Gleichgewicht zu kommen.
Ganz genau.
Katrin Binder schreibt uns: Wie geht man mit den Vorwürfen um, dass man sich zu wenig kümmert, kein Verständnis, nicht stundenlange Zeit hat eines Familienmitglieds um, das einfach nicht aus dieser Opferrolle herauskommt? Schwierige Frage.
Ich werde häufig auch damit konfrontiert, denn häufig kommt der Anspruch zu mir: Sie sind Psychiatrin, mir geht's schlecht, ich erwarte von Ihnen vollständiges Verständnis, immer geschont zu werden, und wenn ich sage, es geht nicht, dann lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Und mein Job ist dann zu sagen, nein, so funktioniert das hier nicht. Mein Job ist, Sie zu konfrontieren, ist, Sie aus der Komfortzone rauszuholen.
Lässt sich das in der Familie genauso machen, ja, um auf die Frage von Karin zurückzukommen?
Oder man hätte ja landläufig das Gefühl, je lieber und verständnisvoller ich bin, desto mehr helfe ich meinem Angehörigen. Und so würde er das ja auch erwarten. Aber wenn ich ein bisschen weiter schaue, dann helfe ich mehr, wenn ich eine Grenze ziehe. Und wenn ich den Menschen ermutige, aus der Krankenrolle rauszukommen. Denn wenn immer dann, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich krank bin, alle um mich herumkreisen und mir alles zurechtlegen wollen, dann komme ich gar nicht mehr aus dieser Rolle raus. Warum sollte ich? Ist doch viel bequemer.
Sie haben das in jungen Jahren, so beschreiben Sie es in Ihrem Buch «Jenseits der Sprechstunde», auf eine harte Weise selbst mal kennengelernt. Vielleicht können Sie die Situation mal beschreiben.
Sie meinen meine Behinderung?
Ganz genau.
Genau. Also ich bin ja mit einem Hüftleiden geboren, mit einem verkürzten rechten Bein, und bis heute habe ich Probleme, hinke ich, habe ich manchmal Schmerzen. Ich hatte ungefähr 20 Operationen diesbezüglich. Und das war eine ganz interessante Lehrzeit für mich, mit dieser Behinderung umzugehen. Ich war am Anfang sehr unglücklich und war in einer Opferrolle und ich fühlte mich getreten vom Leben. Und ich war ganz fest überzeugt, dass irgendwann die eine erlösende Operation kommen muss, die mich befreit. Dann wäre ich gesund und dann könnte ich zu leben beginnen. Aber mit 19 Jahren, als ich wieder mal auf der Chirurgie vorstellig wurde, kam ein doch relativ hemdsärmeliger chirurgischer Oberarzt und er sagte: Vergessen Sie das einfach. Sie werden immer behindert sein, man kann Ihnen das nicht wegoperieren, leben Sie damit.
Puh, hart.
Es war hart, ich bin heulend rausgegangen, aber der war so wichtig für mich. Denn nachdem ich diesen Schrecken überwunden hatte, habe ich tatsächlich zu leben begonnen. Ich habe begriffen, okay, das ist jetzt so und jetzt mache ich das daraus, was ich kann.
Dennoch würden Sie das aus ärztlicher Sicht so empfehlen? Das kann man ja auch anders mitteilen, oder?
Man kann es anders mitteilen und man hätte es sicher sensibler machen können. Aber ich muss sagen, dass die unsensiblen Männerstimmen mir in meinem Leben recht gut weitergeholfen haben. Und ich muss an einen tollen Chef von früher denken, der hat uns Psychiatern und Psychologen immer gesagt, lasst mir den Koch und den Leiter des Hausdienstes in Ruhe und psychologiert die nicht, die sollen normale Menschen bleiben, die tun den Patienten gut.
Wir wollten über ein Beispiel aus Ihrem Buch sprechen, was Sie benannt haben. Da hatten zwei Patienten einen Bandscheibenvorfall und ein Arzt hat Ihnen schon voraussagen können, wie denn da die Heilungsprozesse verlaufen? Was war das für eine Geschichte?
Das war ganz interessant. Ich war eine Studentin noch, ich war in Ausbildung und diese beiden Männer, wie es häufig ist in der Medizin, hatten wirklich ganz eine ähnliche Ausgangslage und mussten operiert werden für diesen Bandscheibenvorfall fast gleichzeitig. Und der erfahrene Assistenzarzt hat gesagt, du musst schauen, Patient A, der wird beschwerdefrei hier rausgehen und Patient B, der wird neue Beschwerden entwickeln. Und ich dachte, was soll das? Wahrsagerei oder was? Er hatte recht. Denn Patient A, der hatte einfach einen Bandscheibenvorfall und Patient B, der war zusätzlich sehr unglücklich an seiner Arbeitsstelle. Und der Bandscheibenvorfall hatte ihm das Problem gelöst, unbewusst. Und als der dann wegfiel durch die Operation, haben sich neue Beschwerden entwickelt, damit er nicht arbeiten gehen musste.
Das heißt, können Sie das heute inzwischen auch schon sehen, wie sich ein Patient entwickeln wird?
Ich habe das schon als Assistenzärztin dann auch gemerkt. Ich habe mal auf einem chirurgischen Notfall gearbeitet, einer Notfallstation. Und wenn die Patienten mit dem Schleudertrauma reinkamen, dann konnte man wirklich schon abschätzen, welche werden längerfristig Probleme haben und welche werden sich rasch wieder erholen.
Woran?
Es hatte häufig mit der Beschwerdeschilderung zu tun, aber auch mit dieser Präsentation von «Mir wurde Unrecht getan, ich bin ein Opfer». Und das Opfer sein, das ist sehr zwiespältig und sehr gefährlich.
Es kommen weitere Hörerfragen rein. Andreas Glöckner schreibt uns, sehr interessant, was Frau Pauschard erzählt. Mich würde mal interessieren, was sie von der Entscheidung derer hält, die sich während der Corona-Zeit gegen eine Impfung entschieden haben. Das war ja auch nichts anderes, als die Entscheidung nicht anderen zu überlassen. Was sagen Sie?
Genau, also das kann man sagen. Oder einerseits ist das, ich entscheide für mich. Andererseits müssen wir auch immer überlegen, entscheide ich nur für mich selber oder sehe ich mich auch als Teil eines größeren Ganzen. Das ist ja bei diesen Impfungen enorm im Vordergrund, dass ich mich eigentlich nicht nur oder nicht vor allem für mich selbst impfe, sondern um Schwächere zu schützen und dafür auch potenzielle Nebenwirkungen auf mich nehme. Also das Gemeinwohl. Und dieses Abwägen zwischen Einzelinteressen und Gemeinwohl, das könnte man als zwei Extreme anschauen, aber vielleicht ist es auch das Gleiche. Denn wenn die ganze Gesellschaft, die Gemeinschaft in die Knie geht, dann geht es mir auch wieder nicht gut. Deshalb, ich finde, dort könnten wir etwas investieren. So dieses Gefühl für das Gemeinschaftsinteresse, das haben wir ein wenig verloren. Wir schauen sehr gut auf uns selbst.
Wobei ja die Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, aus welchen Gründen auch immer, aus Angst oder weil es Allergien gab oder auch Empfehlungen, sich nicht impfen zu lassen, ja teilweise stigmatisiert wurden.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch ein schwieriger Umgang damit.
Ganz genau.
Was empfehlen Sie aus Ihrer Sicht? Braucht es da eine Aufarbeitung? Kann man so etwas wieder gut machen? Wie sehen Sie das?
Das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, die ganze Aufarbeitung dieser Corona-Zeit, die passiert ja jetzt erst. Jetzt kommen die Studien. Was hat das mit uns gemacht? Wie können wir damit umgehen? Und das ist ein weites Feld. Da habe ich nicht einfach eine Antwort. Ich finde aber, dass unsere Gesellschaft fähig sein muss, auch Menschen mitzutragen, die es anders sehen. Oder diese Gleichschalterei, dass alle es immer gleich sehen und immer alle mitmachen, das ist übertrieben. Und von dem her finde ich, dass wenn Einzelne aus guten Gründen sagen, ich kann mich nicht impfen lassen, ich habe Angst, ich habe Beschwerden oder Allergien, dann müssen wir das mittragen und damit irgendwie zugange kommen.
Das Thema, dass andere Meinungen weniger ausgehalten werden, ist aktuell ein sehr großes. Spüren Sie das in Ihrer Praxis?
Ja, ich denke schon. Das wurde schon ganz am Anfang ja mal gefragt, kann man auch zu sehr Nabelschau betreiben? Und das ist schon ein wenig eine Gefahr unserer heutigen Zeit. Ich denke, diese ganze Selfie-Kultur und diese Kommentarkultur, wir werden ja überall immer nach unserer Meinung gefragt und keiner zu klein, ein Kritiker zu sein. Das macht schon etwas mit uns und ich glaube nicht unbedingt etwas Gutes.
Was wäre da eine Lösung?
Also ich denke, dieses ganze Bewerten von Personen, diese Kommentarspalten, ich weiß nicht, ob wir uns da einen Gefallen tun oder ob wir dort auch wieder etwas abkommen könnten. Ich persönlich versuche, mich immer wieder zurückzubinden und zu sagen, so wichtig bist du nicht. Deine Meinung ist nicht so wichtig. Deine Vorstellung vom Leben ist nicht die einzig mögliche, sondern dass ich auch zuhöre und nicht nur sende.
Ihre Empfehlungen für diese Krisenzeiten, wie können wir miteinander umgehen, wo man den Eindruck hat, das Miteinander wird immer schwieriger. Was sagen Sie?
Also ich mache mir sehr Gedanken darüber, dass wir immer in diesem Entweder-Oder verhaftet sind. In diesem Entweder ist das richtig oder das und diese Position oder die. Das ist eigentlich an das technisch-binäre angelehnt, das Eins oder Null. Ja. Aber das Menschsein ist sowohl als auch. Und es ist einfach so, dass in einem menschlichen Leben scheinbare Gegensätze gleichzeitig bestehen und parallel existieren können. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir uns weniger gegenseitig Positionen um die Ohren hauen und Recht haben wollen, sondern dass wir mehr zuhören können, auch die Argumente der Gegenseite würdigen können und damit, dass wir gemeinsame Schnittmengen und Werte finden.
Sie haben das in Form eines Briefes gemacht, den Sie an Ihre Leserinnen und Leser geschrieben haben. Was ist denn Ihre Hauptbotschaft dahingehend? Da gehen Sie ja auch sehr auf das Gesundheitssystem ein.
Die Hauptbotschaft ist, Sie sind die wichtigste Person für Ihre Gesundheit. Das ist mir so wichtig, denn häufig hat man heute das Gefühl, es braucht für alles Fachexperten. Aber ich kann aus der Warte der Fachexpertin sagen, es geht nicht ohne den Patienten und die Patientin. Die sind die wichtigsten. Als Entscheidungsträger einerseits, aber auch beim Mitwirken, beim sich Engagieren. Viele Dinge, gerade in der Psychiatrie, Psychotherapie, sind einfach nicht wie ein Produkt, das man nehmen, konsumieren, downloaden kann, sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess und es ist Arbeit.
Wahrscheinlich werden wir auch auf natürlichem Wege dazu gezwungen, wenn man mal auf die Anzahl der Hausärzte allein in Baden-Württemberg schaut. Von den 7.000 sind knapp 40% über 60 Jahre alt. Und mit dem Nachwuchs ist es schwierig. Ganz das ist genau. Bei Ihnen in der Schweiz wahrscheinlich nicht anders,
ganz
oder?
Genau, das ist so. Also diese Maximalversorgung, die Maximalmedizin, die werden wir nicht mehr lange aufrechterhalten können. Und das wird nichts anderes heißen, als dass wir uns bald eingestehen müssen, wir haben begrenzte Ressourcen und das heißt, wir müssen triagieren. Und Triage heißt immer auch, wir können nicht mehr alles anbieten. Und deshalb lohnt es sich gerade jetzt zu schauen, was kann ich selbst? Wie kann ich selbst sicherstellen, dass ich autonom bleibe, dass ich auf eigenen Beinen stehe? Dann ist man viel weniger abhängig davon, dass von den restlichen Fachpersonen, die es noch gibt, jemand Zeit für mich hat.
Was machen Sie für sich selbst, wenn Sie nach einem gestressten Tag nach Hause kommen? Und Sie kriegen ja wirklich auch dramatische Lebensgeschichten mit und zu hören.
Also meine Familie ist ganz wichtig für mich. Die Gespräche, gute Gespräche. Mein Mann ist Hausarzt. Mit ihm auszutauschen, ehrlich auszutauschen, ohne dass ich mich irgendwie gut darstellen oder super klingen muss, ist enorm wichtig. Aber es hilft mir auch, mich zu bewegen, ein bisschen Sport zu treiben, gute Ernährung hilft mir auch und Meditationen. Und ich liebe es zu stricken.
Okay.
Hörbücher hören und stricken, ja. Das tut mir gut. Das beruhigt.
Klingt sehr entspannt.
Ja, ist es.
Dann herzlichen Dank für den Besuch in Essenz, Leute.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.